Der Pub ist noch voll, aber der Abend hat seinen Höhepunkt längst hinter sich. Gespräche laufen nebeneinander her, Stimmen werden leiser, das Lachen breiter, schwerer. Gläser stehen länger unberührt, jemand sucht nach Münzen, jemand anderes nach einer Jacke. Es ist diese Phase der Nacht, in der nichts mehr beginnt, aber vieles endet. An der Theke wird bezahlt, ohne Eile, ohne Bedeutung. Ein kurzes Nicken, ein beiläufiges See you, dann öffnet sich die Tür und lässt für einen Moment die Kälte herein. Als sie wieder zufällt, ist drinnen alles wie zuvor. Niemand merkt sich diesen Augenblick. Draußen wirkt die Straße größer als noch vor einer Stunde. Das Licht ist gedämpft, die Straßen sind fast leer, die Geräusche weiter voneinander entfernt. Der Weg nach Hause ist vertraut, oft gegangen, kurz genug, um auf ein Taxi zu verzichten. Vielleicht führt er am Wasser entlang, vielleicht über eine Brücke, vielleicht durch eine dunkle Seitenstraße, die tagsüber harmlos wirkt. Später wird man versuchen, diesen Moment festzuhalten. Man wird sagen, zuletzt gesehen, im Pub. Das ist der letzte belegte Punkt, der letzte Ort, an dem jemand sicher erinnert wird. Alles danach entzieht sich der Beobachtung. Der Heimweg gehört niemandem mehr. Keine Zeugen, keine Bilder, keine klare Grenze zwischen Ankunft und Verschwinden. In Dublin gibt es viele solcher Nächte und viele solcher Wege. Und es gibt Geschichten, die immer wieder an genau dieser Stelle ansetzen. Nicht, weil dort etwas geschieht, sondern weil dort die Erinnerung endet. Diese Folge erzählt keine Serie und sucht keinen Täter. Sie handelt von einem wiederkehrenden Bild, von einem letzten Moment, der in Berichten, Erzählungen und Schlagzeilen immer gleich markiert wird. Manchmal nennt man ihn das letzte Pint. Was dieser Begriff bedeutet, warum er so oft auftaucht und warum er mehr über unsere Art zu erzählen verrät als über das Verschwinden selbst, darum geht es heute. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge führt uns unsere Geschichte in die Pubs von Dublin. Ja, Folge 18. Das heißt, der Podcast ist jetzt volljährig. Darf jetzt Bier trinken. Deswegen haben wir heute eine Bierfolge. Und da ich ja jetzt auch, wir haben heute den 17. Februar, das heißt, vor 2 Tagen bin ich auch volljährig geworden. So zum zweiten Mal ungefähr. Oder? Oh, mehr als das, glaube ich. Scheiße. Ja, ich bin alt. Das heißt, ich darf auch Bier trinken. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen diese Folge mittags auf, wo man kein Bier trinken darf. Aber.
Das darf, sollte. Vielleicht.
Sollte. Ja, aber darum soll es natürlich jetzt gar nicht gehen. Es geht um Irland, um Pints, um Dublin. Wir wissen jetzt ja, dass du schon oft in Norwegen warst, aber warst du auch mal in Dublin oder in Irland?
Nee, tatsächlich noch gar nicht. Irgendwie ist das bei Freundinnen von mir schon ein großes Thema gewesen. Oder ich habe viele Freundinnen, die irgendwie schon mal nach Dublin oder so auch gereist sind. Aber ich bisher noch nicht. Du?
Nein. Stark. Mein Vater war regelmäßig dort. Genau, ich war auch noch nie dort, aber wir sind ja bekanntermaßen, mein Podcast-Saal, in dem wir gerade wieder aufnehmen, liegt ja im Herzen des Ruhrgebiets und da findet sich auch angeblich das älteste Pub des Ruhrpotts, glaube ich, oder von NRW, tief in Bochum, des Paddys.
Wirklich?
Ja, also steht bei denen auf der Karte immer das älteste Pub des Ruhrgebiets, glaube ich, Paddys Pub in Bochum. Und ja, das hat sich... verändert, Besitzerwechsel und Co., aber es ist immer noch da, es ist immer noch urig. Da stehen Wolpertinger drin, wenn sie die nicht rausgenommen haben.
Was ist das?
Das sind diese kleinen, ausgestopften Hasen mit Hörnern zum Beispiel. Und also diese zusammengewürfelten Tiere aus der deutschen Folklore. Ja, und da kann man auch immer die klassischen Biere trinken, Guinness und Kilkenny, die ein bisschen anders getrunken werden als bei uns. Wie stehst du zu Ale, zu Guinness, zu Kilkenny, zu irischem oder... Ja, dem, ich nenne es einer britischen Biergenuss, dem Pint. quasi gegenüber dem deutschen Pilz, zu dem zugeneigt oder bleibst du doch lieber, wenn Bier, dann schön helles oder ein Weizen?
Also Kilkenny und weiß nicht, was du nochmal gesagt hast.
Guinness.
Ja, Guinness kenne ich. Guinness habe ich auch schon ein paar Mal getrunken. Das finde ich eigentlich ganz okay. Ich check den Hype nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, es kommt gerade irgendwie aktuell voll wieder. Also in den letzten anderthalb Jahren trinken irgendwie super viele Leute wieder Guinness. Ich verstehe auf jeden Fall, dass es mal was anderes ist, aber ich muss sagen, vor allem, also Kilkenny oder so habe ich ehrlich gesagt noch nie getrunken. Deswegen keine Ahnung. Deswegen muss ich, glaube ich, jetzt sagen, dass ich eher bei den deutschen Bieren bin. Aber vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr experimentieren. Aber ich will natürlich nicht zum Alkoholkonsum hier animieren.
Probiert es lieber nicht aus, genau.
Genau, lass einfach die Finger davon.
Ja, aber hier auch schon, genau, ich habe auch schon Guinness getrunken, aber ich bin, glaube ich, sonst auch immer lieber, auch wenn man ein bisschen komisch angeguckt wird im Pub, wenn man sich statt dem Guinness einfach ein helles oder ein Pilz bestellt, aber ja, da bin ich auch bei dir.
Das ist auch gar nicht wie Guinness. Guinness ist ja zumindest mit Stickstoff und nicht mit Kohlensäure, ne? Aber warum?
Ich weiß nicht, ob die das immer überall gleich machen. Aber genau, heute geht es ja um das letzte Pint. Wir werden gleich nochmal später drauf eingehen, was denn genau ein Pint ist. Also welche Größe das hat und worin sich das unterscheidet. Und bevor wir jetzt in die Geschichte einsteigen, noch eine kleine Anekdote. Ich habe das erwähnte Paddy's Pub, die haben seit Jahren immer denselben Zigarettenautomaten gehabt, hinten bei der Dartscheibe. Und irgendwann hing der nicht mehr, da war ein neuer. Der alte Zigarettenautomat stand dann mitten im Pub, so auf dem Boden mit so einem Zettel dran, zu verkaufen. Ich habe seitdem einen Zigarettenautomaten in meinem Keller stehen. Und vielleicht wird ja mein Keller auch mal ein kleines Pub. Muss ich mal meine Vermieter fragen, ob ich das machen darf. Dann sind alle Hörer und Hörerinnen eingeladen, bei mir im Keller Zigaretten zu kaufen. Weil ich glaube, Alkohol darf ich nicht ausschenken.
Jetzt, das kommt gut, wenn die ihren Bekannten dann erzählen, wir fahren in Ruppert zu dem Hoster eines
Mystery-Podcasts
und kaufen Kippen im Keller.
Ja.
Ja. Ja, das klingt nach einem normalen Sonntag.
Ich finde auch. Der Ausdruck Last Pint klingt, als hätte ihn jemand geprägt. Als gäbe es dafür eine Schublade, vielleicht sogar eine Akte. Als sei er Teil einer Ordnung, die erklärt, warum bestimmte Geschichten immer gleich beginnen und nie richtig enden. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Last Pint ist kein offizieller Begriff. Er taucht in keiner Ermittlungsstruktur auf, in keinem Bericht der Garda, in keinem Corona-Protokoll. Er ist kein Hinweis, kein Muster, keine Kategorie. Er ist eine Formulierung, die sich festgesetzt hat, weil sie etwas leistet, was Berichte oft brauchen. Einen klaren letzten Punkt. In vielen vermissten Fällen gibt es genau diesen Moment, an dem die Spur endet, nicht weil dort etwas Entscheidendes geschieht, sondern weil danach nichts mehr sicher gesagt werden kann. Der Pub wird zu diesem Punkt, weil er sichtbar ist, erinnerbar, sozial, belegt. Jemand hat die Person dort gesehen, vielleicht gesprochen, vielleicht sogar gelacht. Es ist der letzte Ort, an dem Erinnerung greift. Der Heimweg danach ist privat, fragmentiert, oft unbewacht. Straßen werden dunkler, Wege individueller, Entscheidungen kleiner und schwerer nachzuvollziehen. In Berichten schrumpft dieser Abschnitt der Nacht zu einer Lücke, die mit einem Satz markiert wird. Zuletzt gesehen im Pub. Aus dieser Markierung entsteht mit der Zeit ein Narrativ. Der Pub wird zum wiederkehrenden Startpunkt, obwohl er selten mehr ist als der letzte Ort mit Zeugen. Last Pint beschreibt also keine Ursache, sondern eine Grenze. Es benennt den Moment, an dem Beobachtung endet und Unsicherheit beginnt. Gerade deshalb wirkt der Begriff stärker, als er ist. Er klingt nach Zusammenhang, nach Wiederholung, nach etwas, das sich erklären ließe. In Wahrheit erzählt er vor allem von unserem Bedürfnis, offene Geschichten an einem klaren Punkt festzumachen. Was in Dublin passiert ist, sind Einzelfälle. Was daraus geworden ist, ist eine Erzählform. Und genau an dieser Stelle lohnt es sich, genauer hinzusehen. Dublin ist keine große Stadt, zumindest nicht im europäischen Vergleich. Rund 1,4 Millionen Menschen leben im Großraum. Die Stadt selbst zählt etwa 600.000 Menschen. Das entspricht etwa Bremen, Essen oder Leipzig. Das historische Zentrum ist kompakt, gut zu Fuß erreichbar und in vielen Nächten dichter, als es der Stadtplan vermuten lässt. Genau das prägt den Rhythmus dieser Stadt und erklärt, warum so viele Geschichten hier mit einem Heimweg beginnen. Die Liffey teilt Dublin seit Jahrhunderten in einen Nord- und einen Südteil. Sie ist kein breiter Strom, aber ein allgegenwärtiger Bezugspunkt, ergänzt durch den Grand Canal und den Royal Canal, die sich halbkreisförmig um das Zentrum ziehen. Diese Wasserachsen sind alt, teilweise aus dem 18. Jahrhundert, und sie liegen nicht abseits, sondern direkt an Wohnvierteln, Ausgehzonen und alltäglichen Wegen. Wer nachts von Temple Bar Richtung Süden geht, wer von Camden Street oder Beggar Street nach Hause läuft, kreuzt Wasser oft, ohne es bewusst wahrzunehmen. Dublin ist außerdem eine Stadt der kurzen Distanzen. Viele Wege, die tagsüber selbstverständlich sind, wirken nachts harmlos genug, um auf ein Taxi zu verzichten. 15 Minuten zu Fuß gelten als normal, auch spät. Gerade am Wochenende leert sich die Innenstadt in Wellen, wenn Pubs schließen und viele Menschen gleichzeitig aufbrechen. Das erzeugt kurze Phasen, in denen Straßen plötzlich still werden, obwohl man eben noch Teil einer Menge war. Zur Stadt gehört auch eine Trinkkultur, nicht als Klischee, sondern als messbare Realität. Guinness wird seit 1759 in Dublin gebraut. Die St. James Gate Brewery ist nicht nur ein Wahrzeichen, sondern lange Zeit auch einer der größten Arbeitgeber der Stadt gewesen. Noch heute ist Guinness das meistverkaufte Bier in Irland, ergänzt durch Marken wie Smithwick's, Harp oder Murphy's. In den letzten zwei Jahrzehnten ist eine starke Craft-Beer-Szene hinzugekommen, mit Brauereien wie Rye River, Galway Bay Brewery oder Whiplash, deren Biere längst auch außerhalb Irlands bekannt sind. Alkohol ist in Dublin allgegenwärtig, aber nicht außergewöhnlich. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Irland lag in den 2000er Jahren regelmäßig über dem EU-Durchschnitt, ist seitdem zwar leicht gesunken, bleibt aber hoch. Gleichzeitig sind Pubs weniger Orte des Exzesses als soziale Räume, in denen sich Arbeits- und Privatleben mischen. Man trinkt nach der Arbeit, vor Konzerten, nach Spielen, bei Feiern. Das erklärt, warum der Pub in Berichten so häufig auftaucht. Nicht als Ursache, als selbstverständlicher Teil des Abends. Was Dublin zusätzlich prägt, ist seine zeitliche Struktur. Sperrstunden und Schließzeiten führen dazu, dass viele Menschen ungefähr gleichzeitig gehen. Anders als in Städten mit durchgehendem Nachtbetrieb entstehen dadurch klare Übergänge zwischen drinnen und draußen, zwischen belebt und leer. Genau in diesen Übergängen verliert die Stadt an Zeugen. Dublin ist also keine gefährliche Stadt im klassischen Sinne. Sie gehört regelmäßig zu den sicheren europäischen Hauptstädten. Gewaltverbrechen sind vergleichsweise selten. Das Paradoxe ist, dass gerade diese Sicherheit das Gefühl verstärkt, dass nichts passieren kann. Der Heimweg wirkt vertraut. Die Stadt überschaubar, das Ziel nah. All diese Faktoren machen Dublin zu einer Bühne, auf der das Verschwinden besonders irritierend wirkt. Nicht, weil hier mehr geschieht als anderswo, sondern weil die Bedingungen ideal sind, um einen letzten klaren Punkt zu setzen und danach nur noch Leere zu haben. Eine kompakte Stadt, viel Bewegung zu Fuß, Wasser in unmittelbarer Nähe und ein Nachtleben, das abrupt endet. Mehr braucht es nicht, um aus gewöhnlichen Wegen außergewöhnliche Geschichten werden zu lassen. Wenn man Dublin als Bühne verstanden hat, lohnt es sich, den Blick einmal fest auf das zu richten, was belastbar ist. Einzelne Menschen, konkrete Nächte, reale Uhrzeiten, reale Wege. Nicht um daraus eine Reihe zu bauen, sondern um zu zeigen, wie schnell ein immer ähnlicher letzter Marker entsteht und wie unterschiedlich das sein kann, was danach passiert. Trevor Dealey ist dafür der bekannteste Name. Er verschwindet in der Nacht auf den 8. Dezember 2000 nach einer Weihnachtsfeier in Dublin. In den frühen Morgenstunden kehrt er noch einmal zu seinem Arbeitsplatz zurück, das ist durch Sicherheits- und CCTV-Aufnahmen dokumentiert, und macht sich anschließend zu Fuß auf den Heimweg. Ein späteres Bild zeigt ihn noch bei einer Bank auf der Haddington Road. Das gilt als letzte gesicherte Sichtung. Über die Jahre bleibt der Fall offen, aber er wird immer wieder neu aufgerollt, gerade weil es diese Bilder gibt. Nicht als Rätselrequisit, als harte Grenze des Wissens. 2023 berichtet die Irish Times, dass eine Garda-Untersuchung einen Mann identifiziert habe, der in jeder Nacht auf CCTV nahe hinter Dealey zu sehen ist. Derselbe Mann habe demnach früh in der Untersuchung bereits eine Aussage gemacht. Man kann das, wenn man es nüchtern erzählt, an einem Detail festmachen. Der Fall wirkt so mysteriös, weil er nicht im Dunkel beginnt, sondern im Licht, weil es Punkte gibt, an denen man sagen kann, bis hierhin ist es belegt. dann ist Schluss. Das ist der Stoff, aus dem urbane Legenden werden. Nicht, weil dahinter zwangsläufig etwas anderes stehen muss, sondern weil eine Stadt selten dafür gebaut ist, den Heimweg zu dokumentieren. Bei Dili ist der Status bis heute ungeklärt. Keine bestätigte Spur, kein Fund. Ein zweiter Fall, der in Dublin immer wieder in solchen Kontexten genannt wird, ist Monica Riordan. Sie wird Ende Dezember 2011 vermisst gemeldet. Die Garda veröffentlicht damals eine Vermisstenmeldung und bittet um Hinweise. In der offiziellen Mitteilung wird nüchtern festgehalten, dass sie am 20. Dezember 2011 in Dublin zuletzt gesehen wurde und seitdem verschwunden ist. Parallel dazu greifen Medien den Fall auf. RTE berichtet am 30. Dezember 2011 über den öffentlichen Aufruf, sie zu finden. Auch hier ist wichtig, was nicht da ist. Keine Serie, keine Verbindung, nur ein Vermisstenfall, der sich in den Nachrichten festsetzt. Weil es eine klare letzte Spur gibt. Der Status bleibt über Jahre ungeklärt. Ihr Verschwinden wird nicht gelöst, sondern bleibt offen und genau das macht ihn so anschlussfähig an das Last Pint-Narrativ. Und dann gibt es Fälle, die zeigen, wie schnell mysteriös in Wirklichkeit tragisch banal sein kann. Ohne dass man damit irgendetwas verharmlost. Anfang 2007 verschwinden in Clondalkin zwei Jugendliche, David White und Shane Coughlin, beide 18 Jahre alt. Es ist eine dieser Nachrichten, die man in einer Stadt kaum voneinander trennen kann. Erst wird gesucht, dann wird gefunden und plötzlich steht das Wasser im Zentrum der Geschichte. RTE meldet, dass Shane Coughlin am 1. März 2007 im Grand Canal tot geborgen und von Gardaí identifiziert wurde. Wenige Tage später wird auch David White aus demselben Gewässer geborgen. Die Irish Times beschreibt, dass damals knapp und sachlich inklusive der Nähe der Fundorte about 150 Yards voneinander entfernt und genau diese räumliche Nähe ist der Moment, in dem Öffentlichkeit fast automatisch nach einem Zusammenhang sucht, auch wenn der Zusammenhang zunächst nur topografisch ist. Derselbe Kanal, dieselbe Gegend, dieselbe Art zu verschwinden. Ein ähnlicher Mechanismus ist 2009 bei Damien O'Brien zu beobachten. Er verschwindet Ende November 2009 nach einer Nacht in Dublin. Die Suche läuft, es gibt Aufrufe, Plakate, eine stark sichtbare öffentliche Anteilnahme. Dann wird am 10. Dezember 2009 ein Mann im Grand Canal nahe der Beggett Street Bridge gefunden. Medien berichten, dass in diesem Bereich nach O'Brien gesucht wurde und am Folgetag wird er als Damien O'Brien identifiziert. Der Irish Examiner hält dazu die harten Eckdaten fest. Zuletzt gesehen nahe Beggett Street Bridge. Bergung durch Garda Divers. Identifizierung. Das ist wichtig, weil es zeigt, wie rasch ein Fall in der öffentlichen Erinnerung zu so einem Dublin-Ding wird. Nicht durch eine These, sondern durch die Wiederholung eines Settings. Nacht, Instand, Wasserachse, Fund. Wenn man diese Einzelfälle nebeneinander legt, und zwar ausdrücklich ohne sie zu verknoten, entsteht ein klares Bild dessen, was tatsächlich belegbar ist. Es gibt in Dublin Vermisstenfälle, die offen bleiben, und es gibt Fälle, die mit einem Fund enden, häufig im oder am Wasser. Es gibt jeweils sehr konkrete Daten, Orte und letzte Marker, die in Meldungen immer wieder gleich klingen. Last Seen, Appeal, CCTV, Canal, Bridge. Aber aus dieser Ähnlichkeit folgt noch nichts über Ursachen. Sie erklärt vor allem, warum ein Narrativ wie Last Pint so leicht andockt. Der letzte gesicherte Punkt ist oft ein sozialer Ort, der nachfolgende Raum ist unsichtbarer und die Stadt bietet mit ihren Wasserlinien eine sehr reale, sehr naheliegende Bühne für das, was danach passieren kann. Nachdem man sich einzelne Fälle angesehen hat, entsteht fast zwangsläufig eine zweite Ebene der Erzählung. Nicht, weil sich die Fälle verändern, sondern weil sie zeitlich und medial näher aneinander rücken. Genau hier beginnt etwas, das weder von der Polizei geplant noch von Journalistinnen und Journalisten bewusst erzeugt wird, das aber trotzdem Wirkung entfaltet. Ein zentrales Element ist zeitliche Nähe. Vermisstenfälle sind selten gleichmäßig verteilt. Sie häufen sich zu bestimmten Zeiten, etwa rund um Feiertage, Großereignisse oder Wochenenden mit hohem Nachtleben. Weihnachten, Jahreswechsel oder lange Wochenenden führen dazu, dass viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind, spät nach Hause gehen und am nächsten Tag vermisst gemeldet werden, wenn sie nicht auftauchen. In der Berichterstattung wirkt das schnell wie eine Serie, obwohl es sich schlicht um eine zeitliche Verdichtung handelt. Medien reagieren darauf routiniert. Sobald mehrere ähnliche Meldungen innerhalb weniger Tage erscheinen, beginnt die Referenzierung. Artikel verweisen auf frühere Fälle, nicht um Zusammenhänge zu behaupten, sondern um Kontext zu schaffen. Die Irish Times arbeitet dabei oft mit Formulierungen wie "comes amid renewed concern following a number of recent cases" oder "the latest in a series of missing person reports". Diese Wendungen sind journalistisch korrekt, sie behaupten keinen Täter, aber sie rücken Ereignisse nebeneinander. Genau das prägt die Wahrnehmung. Ein zweiter Faktor sind ähnliche letzte Marker. In Vermisstenmeldungen der Garda Siochana taucht regelmäßig derselbe Aufbau auf. Name, Alter, letzte bekannte Sichtung, Kleidung, Ort. Häufig ist dieser Ort ein Pub, ein Arbeitsplatz, eine Veranstaltung oder ein klar definierter Treffpunkt. Der Satz "last seen leaving a pub in the early hours" ist kein Narrativ, sondern ein Protokollsatz. Aber je öfter er gelesen wird, desto stärker setzt er sich fest. RTE hat das in mehreren Berichten offen benannt. In einem Beitrag zu vermissten Fällen in Dublin wird darauf verwiesen, dass der letzte bekannte Aufenthaltsort oft deshalb so präsent ist, weil er der einzige verlässliche Ankerpunkt sei. Alles danach entziehe sich der Überprüfbarkeit. Das Medium erklärt damit seine eigene Berichterstattung. Man schreibt nicht über den Pub, weil er verdächtig wäre, sondern weil danach keine überprüfbaren Informationen mehr vorliegen. Hinzu kommt die Logik der Aktualisierung. Sobald ein neuer Vermisstenfall gemeldet wird, greifen Redaktionen auf vorhandenes Material zurück. Frühere Artikel werden verlinkt, ältere Fälle erneut erwähnt. Suchaufrufe aktualisiert. Das ist kein dramaturgischer Effekt, sondern ein Arbeitsprinzip. Dennoch entsteht dadurch ein Eindruck von Kontinuität. Fälle, die ursprünglich unabhängig voneinander standen, erscheinen plötzlich als Teil eines größeren Bildes. Besonders deutlich wird das, wenn ein Vermisster später gefunden wird. Wird ein Körper geborgen, häufig aus einem Kanal oder Fluss, berichten Medien fast immer rückblickend. Sie erinnern an andere Funde, an frühere Suchaktionen, an ähnliche Orte. Die Irish Examiner etwa ordnete den Fund von Damien O'Brien 2009 sofort in eine Reihe früherer Wasserfunde ein, ohne eine Verbindung zu behaupten, aber mit dem Hinweis auf wiederkehrende Schauplätze wie den Grand Canal oder die Baggot Street Bridge. Was hier entsteht, ist keine Erfindung, sondern eine Verschiebung des Blicks. Einzelereignisse bleiben, was sie sind, aber sie werden gemeinsam gelesen. Diese gemeinsame Lektüre erzeugt Bedeutung, auch wenn die Faktenlage unverändert bleibt. Für Leserinnen und Leser verschwimmt dabei schnell die Grenze zwischen zeitlicher Nähe und sachlichem Zusammenhang. Wichtig ist dabei, weder Polizei noch Medien behaupten eine Serie. Die Garda weist in ihren Stellungnahmen regelmäßig darauf hin, dass es sich um unabhängige Fälle handelt, die getrennt untersucht werden. Gleichzeitig kann sie nicht verhindern, dass Öffentlichkeit und Berichterstattung Muster wahrnehmen. Gerade weil die Ermittlungen offen sind, weil es keine abschließenden Antworten gibt, füllt sich der Raum zwischen den Fakten mit Vergleichen. So rutschen Fälle nebeneinander, ohne dass sie zusammengehören, nicht durch Sensationslust, sondern durch Routine, durch Formulierungen, die korrekt sind, durch Wiederholungen, die notwendig sind und durch eine Stadt, in der dieselben Orte immer wieder als letzte bekannte Punkte auftauchen. Das ist keine Verschwörung und keine bewusste Dramatisierung. Es ist das Ergebnis davon, wie Nachrichten entstehen und gelesen werden. Und es erklärt, warum aus einzelnen, voneinander unabhängigen Geschichten allmählich der Eindruck einer größeren Erzählung wächst, obwohl die Akten selbst nichts dergleichen hergeben. Nachdem man gesehen hat, wie leicht einzelne Fälle nebeneinander geraten, lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten und das naheliegendste Element dieser Geschichten ernst zu nehmen. In Dublin ist das Wasser. Flüsse und Kanäle gehören zur Stadt nicht als Randzonen, sondern als Teil des Alltags. Die Liffey, der Grand Canal und der Royal Canal verlaufen entlang von Wohngebieten, Ausgehvierteln und typischen Heimwegen. Viele Abschnitte stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, gebaut für Lastkähne, nicht für nächtliche Fußgänger. Steile Kanten, ungesicherte Absätze, Treppen ohne Geländer und schlecht beleuchtete Ufer sind bis heute dokumentierte Problembereiche. In mehreren Inquests wurden genau darauf hingewiesen. 2023 berichtete die Irish Times über eine Untersuchung am Royal Canal, bei der Angehörige und Sachverständige fehlende Barrieren als klare Risikofaktoren benannten. Was in vielen Erzählungen wie ein rätselhaftes Verschwinden wirkt, folgt dabei oft einer nüchternen Unfallmechanik. Ein Stolpern, ein Ausrutschen, ein falscher Schritt im Dunkeln. Wer ins Wasser fällt, hat häufig nur wenige Sekunden, um zu reagieren. Kaltes Wasser kann einen sogenannten Kälteschock auslösen, der Atmung und Muskelkontrolle beeinträchtigt. Das ist kein Spezialwissen, sondern Bestandteil der Aufklärungsarbeit von Irish Water Safety, die seit Jahren darauf hinweist, dass Stürze ins Wasser auch für geübte Schwimmer lebensgefährlich sein können. Hinzu kommt ein Faktor, der in diesen Geschichten oft mitschwingt, aber selten sauber benannt wird. Alkohol. Wichtig ist dabei die Trennung zwischen Ursache und Verstärker. Alkohol erklärt kein Verschwinden. Er macht keinen Sturz zwangsläufig, aber erhöht das Risiko. Reaktionszeiten verlängern sich, Gleichgewicht und Orientierung lassen nach, Entfernungen werden falsch eingeschätzt. Irish Water Safety gibt an, dass Alkohol in einem erheblichen Teil der tödlichen Ertrinkungsfälle eine Rolle spielt, ohne dass damit jedem Einzelfall eine Schuld oder ein Verhalten zugeschrieben werden könnte. Es geht um Statistik, nicht um Charakter. Warum aber bleiben solche Unfälle so oft unsichtbar? Ein Grund liegt in der Nacht selbst. Wasser schluckt Geräusche. Ein Sturz wird selten gehört, ein Ruf nach Hilfe noch seltener. Wer nachts unterwegs ist, bewegt sich oft allein oder in größerem Abstand zu anderen. Die Phase nach dem Verlassen eines Pubs ist kurz, leise und schlecht beleuchtet. Genau das macht sie im Nachhinein so schwer greifbar. Hinzu kommt die zeitliche Verzögerung. Viele Menschen werden nicht sofort vermisst. Man geht davon aus, dass jemand bei Freunden übernachtet hat, ein Taxi genommen hat, später kommt. Erst Stunden oder Tage danach beginnt die Suche. Wenn ein Körper gefunden wird, liegt der Ort des Fundes oft weit entfernt von dem letzten bekannten Aufenthaltsort. Das verstärkt den Eindruck des Rätselhaften, obwohl die Strecke dazwischen in Wahrheit banal kurz gewesen sein kann. All das entmystifiziert nicht das Geschehen. Es erdet es. Es zeigt, dass zwischen dem letzten belegten Moment und dem Verschwinden kein Geheimnis liegen muss, sondern ein Risiko, das sich im Dunkeln entfaltet. Wasser, Nacht und eine Stadt, die Nähe und Bewegung begünstigt, reichen aus. Und genau deshalb lohnt es sich, noch einmal dorthin zurückzugehen, wo diese Geschichten fast immer beginnen. Nicht um einen Schuldigen zu suchen, sondern um den Ort zu verstehen, der so oft als letzter Marker genannt wird, den Pub. Den Raum, in dem Sichtbarkeit endet und Heimwege beginnen. Diesen Ort, seine Rolle im Alltag Dublins und warum er in Berichten immer wieder auftaucht, ohne selbst Teil des Verschwindens zu sein, schaut sich jetzt Svea genauer an.
Dublin ist eine Stadt der Pubs. Nicht als Klischee, sondern ganz nüchtern gezählt. Im Großraum Dublin gibt es heute je nach Erhebung zwischen 750 und 800 lizenzierten Pubs. Auf rund 1,4 Millionen Menschen kommt damit eine der höchsten Pubdichten Europas. Für den Alltag bedeutet das, der Pub ist nicht ein Ziel, für das man weit fährt. Er liegt auf dem Weg um die Ecke zwischen Arbeit und Wohnung. Viele dieser Pubs sind alt, nicht nur im architektonischen Sinn, sondern als soziale Institution. Das The Brazen Head gilt mit einem überlieferten Gründungsjahr 1198 als der ältesten Pubs Irlands. Ob der Betrieb tatsächlich lückenlos bis ins Mittelalter zurückreicht, ist historisch umstritten, aber genau das ist Teil der Kultur. Der Pub versteht sich als Ort mit Geschichte, nicht als Event-Location. Häuser wie The Long Hall oder Mulligans sehen heute noch aus wie im 19. Jahrhundert. Man sitzt dort nicht, um etwas zu erleben, sondern um da zu sein. Ein typischer Abend beginnt früh. Viele Gäste kommen direkt nach der Arbeit. Oft zwischen 17 und 18 Uhr. Es gibt kein Vorglühen im deutschen Sinn. Der Pub ist der erste Ort. Man bestellt ein Pint, manchmal ein zweites, oft über mehrere Stunden verteilt. Und genau hier wird der Unterschied greifbar. Ein irisches Pint umfasst 568 Milliliter. Also deutlich mehr als das deutsche halbe mit 500 Millilitern. Das prägt das Tempo. Ein Pint wird nicht hastig getrunken, es steht länger, man spricht dazwischen, bestellt nicht sofort nach. Auch die Bierauswahl unterscheidet sich deutlich von deutschen Gewohnheiten. Während hierzulande Pils, Helles oder Export dominieren, ist das irische Pub traditionell auf Stout, Red Ale oder mildes Lager ausgerichtet. Guinness ist dabei kein besonderes Bier, sondern der Standard. In vielen Pubs ist es schlicht das meistgezapfte Bier auf der Karte. Wer ein Pint Guinness bestellt, muss nichts erklären oder spezifizieren. Es gehört zum Grundrauschen des Abends. So selbstverständlich wie ein Pilz in einer deutschen Kneipe. Daneben stehen Smithwick's als Red Ale oder Harp als Lager. Hopfenbetonte Biere spielen erst seit den 2010er Jahren eine größere Rolle. Hochprozentiger Alkohol ist präsent, aber selten das Zentrum des Abends. Entscheidend ist weniger, was getrunken wird, als wie. Der Pub kennt keine klare Dramaturgie. Gruppen sind offen. Menschen kommen dazu, gehen früher, wechseln den Platz, manchmal auch den Pub. Es gibt keinen gemeinsamen Aufbruch. Niemand wartet, bis alle fertig sind. Das ist keine Unachtsamkeit, sondern Normalität. In diesem Ablauf bekommt die Floskel One More Pint ihre eigentliche Bedeutung. Sie ist kein Beschluss, weiterzumachen, sondern ein Signal des Ausklangs. Wer sie sagt, meint selten, jetzt beginnt etwas Neues. Gemeint ist fast immer, ich bleibe noch kurz. Und genau deshalb ist dieses Pint häufig das Letzte, an das sich andere erinnern. Nicht, weil es wichtig wäre, sondern weil danach nichts Gemeinsames mehr folgt. Das Heimgehen gehört selbstverständlich dazu. Dublin ist nachts eine Stadt der kurzen Wege. Viele Menschen gehen zu Fuß nach Hause, oft allein. Das gilt nicht als riskant, nicht als unsozial, nicht als bemerkenswert. Taxi ist eine Option und kein Automatismus. Ein schlichtes I'm heading off reicht als Abschied. Und genau hier entsteht der Effekt, der später so viel Bedeutung bekommt. Der Pub ist hell, sozial, erinnerbar. Es gibt Zeugen, Gespräche, manchmal Kameras. Wer dort gesehen wird, ist dokumentiert. Der Heimweg dagegen ist privat. Er gehört niemandem außer der Person selbst. Er wird nicht geteilt, nicht kommentiert und nicht festgehalten. Wenn später vom Last Pint gesprochen wird, dann beschreibt das keinen Wendepunkt, sondern eine Grenze. Den Moment, an dem der Abend den gemeinsamen Raum verlässt und ins Private kippt. Der Pub bleibt erinnerbar, weil er geteilt wurde. Der Weg danach verschwindet, weil er allein geschieht. Und genau deshalb kehren diese Geschichten immer wieder an diesen Ort zurück.
Svea hat gerade gezeigt, warum der Pub in diesen Geschichten immer wieder auftaucht, ohne selbst etwas zu erklären. Er ist der letzte gemeinsame Ort, der letzte Punkt mit Zeugen. Ab hier beginnt der Heimweg und damit der Teil der Nacht, über den niemand mehr zuverlässig etwas sagen kann. Genau an dieser Stelle setzt die öffentliche Wahrnehmung an. Und genau hier lohnt es sich, einmal mit Zahlen gegenzuhalten. In Irland werden jedes Jahr mehrere tausend Menschen als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Garda Síochána liegen die jährlichen Zahlen seit Jahren im Bereich von rund 10.000 bis 12.000 Vermisstenmeldungen. Das klingt zunächst hoch, entscheidend ist aber der zweite Teil dieser Statistik. Über 99% dieser Fälle klären sich wieder auf, oft innerhalb weniger Tage, manchmal innerhalb weniger Stunden. Langfristig ungeklärte Vermisstenfälle machen nur einen sehr kleinen Bruchteil aus. Genau diese Fälle bleiben aber sichtbar. Sie verschwinden nicht aus der Erinnerung, weil sie kein Ende haben. Sie werden wieder aufgegriffen, erneut erwähnt, Jahre später noch einmal erzählt. Statistik kennt sie als Ausnahme. Öffentlichkeit erlebt sie als Dauer. Ein ähnlicher Effekt zeigt sich bei Todesfällen im Wasser. Jährlich kommen in Irland je nach Jahr zwischen 130 und 150 Menschen durch Ertrinken ums Leben. Nur ein Teil davon ereignet sich in Städten, ein Teil davon nachts, ein Teil davon im Zusammenhang mit Heimwegen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung verdichten sich genau diese Fälle, weil sie räumlich und erzählerisch nah beieinander liegen. Innenstadt, Kanal, Brücke, Nacht. Was rechnerisch verteilt ist, wirkt erzählt konzentriert. Hier greift ein klassischer Wahrnehmungsfehler, auch ohne ihn beim Namen zu nennen. Wir vergleichen nicht das Ereignis mit der Gesamtheit, sondern mit dem, woran wir uns erinnern. Niemand denkt an die hunderttausenden Heimwege, die an einem Wochenende problemlos verlaufen. Man erinnert sich an die wenigen, die offen bleiben. Dadurch entsteht das Gefühl einer Häufung, obwohl die Grundzahlen stabil bleiben. In einer Stadt wie Dublin sind an einem typischen Wochenende zehntausende Menschen nachts zu Fuß unterwegs. Rechnet man das auf ein Jahr hoch, entstehen Millionen einzelner Heimwege. Vor diesem Hintergrund sind einzelne tragische Fälle statistisch erklärbar, ohne dass sie dadurch weniger tragisch werden. Sie wirken nur dann außergewöhnlich, wenn man den Maßstab verliert. Das ist der Punkt, an dem Gefühl und Statistik auseinanderdriften. Es fühlt sich oft an, als würde etwas zunehmen, weil wir häufiger davon hören. Die Zahlen zeigen aber vor allem eines. Die große Mehrheit der Geschichten endet unspektakulär und schnell. Sichtbar bleiben die wenigen, die offen bleiben. Und aus diesem offenen Ende entsteht dann der Eindruck eines größeren Zusammenhangs. Diese Erdung ist wichtig, weil sie den Blick wieder schärft. Nicht alles, was sich wie ein Muster anfühlt, ist eines. Manchmal ist es nur die Folge davon, dass wir uns an Ausnahmen erinnern und die Regel vergessen. Und genau auf diesem schmalen Grat bewegt sich das Narrativ vom Last Pint. Warum also bleibt ausgerechnet Dublin bei diesen Geschichten so stark im Gedächtnis, obwohl die Mechaniken, über die wir gesprochen haben, in vielen Städten ähnlich sind? Die kurze Antwort ist, weil hier mehrere Dinge zusammenfallen, ohne sich gegenseitig zu erklären. Dublin ist überschaubar, Wege sind kurz, Viertel liegen dicht beieinander, das Nachtleben konzentriert sich auf wenige Achsen. Wer hier unterwegs ist, bewegt sich nicht anonym durch endlose Räume, sondern durch eine Stadt, die sich vertraut anfühlt. Genau das verstärkt den Bruch, wenn etwas schief geht. Ein Verschwinden wirkt hier nicht fern, sondern nah, nicht abstrakt, sondern vorstellbar. Hinzu kommt, dass Dublin gut dokumentiert ist. Medien berichten ausführlich, Vermisstenaufrufe werden breit geteilt, alte Fälle regelmäßig erinnert. Nicht, weil hier mehr passiert, sondern weil das Erzählen Teil der Stadtkultur ist. Geschichten bleiben im Umlauf, Namen tauchen wieder auf, Orte werden wieder genannt. Das schafft Kontinuität. Nicht in den Ereignissen, aber in ihrer Erinnerung. Und dann ist da der Rahmen, den wir immer wieder berührt haben. Der Pub. Nicht als Ursache, nicht als Gefahr, sondern als letzter gemeinsamer Ort. Er ist hell, sozial, überprüfbar. Alles, was danach kommt, entzieht sich der Öffentlichkeit. Dieser Übergang von Gemeinschaft zu Alleinsein ist es, der die Leerstelle erzeugt. Nicht das, was passiert, sondern das, was niemand mehr sieht. Hier liegt das eigentliche Mystery dieser Geschichte. Nicht in einem Täter, nicht in einer verborgenen Struktur, nicht in einer Serie, sondern in der Art, wie Städte funktionieren und wie Erinnerung arbeitet. Wir merken uns das Ende der Sichtbarkeit und füllen den Raum dahinter mit Bedeutung, weil wir ihn nicht aushalten. Das Last Pint ist deshalb keine Erklärung, sondern ein Marker. Es benennt den Moment, an dem Gewissheit endet. Alles, was danach kommt, ist offen. Manche dieser offenen Wege führen zurück, manche enden tragisch. Und manche bleiben schlicht unbeantwortet. Diese Folge wollte keine Lösung anbieten. Sie wollte zeigen, warum sich etwas wie ein Muster anfühlt, ohne eines zu sein. Warum bestimmte Orte immer wieder genannt werden, ohne dass sie etwas verursachen. Und warum Städte wie Dublin ihre eigenen Legenden hervorbringen. Nicht, weil sie geheimnisvoller sind als andere, sondern weil sie Nähe erzeugen. Was bleibt, ist kein Rätsel im klassischen Sinn. Es ist ein Blick auf das, was passiert, wenn Alltägliches auf Unsichtbarkeit trifft. Auf den Moment, in dem jemand geht, ohne dass jemand merkt, dass genau dieser Abschied später Bedeutung bekommt. Und genau dort endet diese Geschichte. Nicht mit einer Antwort, sondern mit dem Wissen, warum es manchmal keine gibt. Ja, ich fand es sehr spannend, mal reinzuschauen. Last Pint bin ich mal drüber gestolpert. Und fand es interessant, also warum habe ich es überhaupt recherchiert? Ich habe für meine Geburtstagsfolge, wir haben ja uns gegenseitig ausgemacht, dass jeder von uns sich ein Thema aussuchen darf. Also wir dürfen uns immer Themen aussuchen, aber jetzt dürfen wir uns das noch mehr aussuchen. Das macht total keinen Sinn, aber ich verstehe.
Ich erkläre den Leuten noch die Hierarchie, die hier herrscht. Ich darf gar nichts. Ich darf nur hier hinkommen.
In meinen Podcast-Saal sperre ich dich dann immer aus dem Keller. Wo der Kippenautomat steht, immerhin, du kannst rauchen.
Ich habe eine Wette verloren, deswegen bin ich dabei.
Genau, deswegen oktroyiere ich der armen Kleinstwehr immer Themen. Genau, und ich habe eigentlich überlegt, ich möchte was entweder mit Katzen, mit Pizza oder mit Bier machen. Und so bin ich auf das Last Pint gestoßen. Und war erst so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht wie eine Serie ist oder sowas, dass da nichts Großes hintersteht. Außer der Zufall. Aber andererseits ist es doch ein spannendes Thema. Also was für eine Geschichte oder was für ein ganzes Narrativ in einem Land, in den Medien entstehen kann, basierend auf dem letzten Pint, auf dem letzten Bier des Abends oder dem letzten Guinness des Abends. Und dass es dann doch wieder mit Heimwegen zusammenhängt. Und Heimwege sind jetzt auch nicht so was Neues bei uns im Podcast. Haben wir erst bei Mia Zapata drüber gesprochen. Mit Seattle als Stadt, die sich ja fast ähnlich wie Dublin beschreiben lässt, mit sicheren, kurzen Wegen, mit der Vertrautheit, mit der Nähe. Nur, dass es eben mit Mia Zapata ein Einzelfall war, der da geschehen ist. Und hier haben wir eine ganze Serie an seltsamen Heimwegen. Und deswegen jetzt die spannendste Frage von allen. Ja, hast du mal eine seltsame Begegnung auf einem Heimweg?
Regelmäßig. Also, ich hatte mal einen zum Beispiel, das ist gar nicht so lange her. Lass vielleicht 2 Monate sein. Da war ich auf dem Weg von der Stadt nach Hause. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einen E-Scooter zu nehmen. Und dann hat mich ein Mann angehalten und mich gefragt, ob ich ihn mitnehmen könnte, beziehungsweise ob ich ihn zum Hauptbahnhof fahren könnte. Und das lag ja noch nicht mal auf meinem Weg. Und Da habe ich ihn leicht irritiert gefragt, wieso? Dann meinte er einfach nur, ach bitte. Ich habe das dankend abgelehnt, bin weitergefahren. Die ZuhörerInnen, vor allem die der Flinter-Gruppe angehören, sagt gerne mal Bescheid, ob ihr es gemacht hättet. Ich habe es nicht gemacht. Ich fand auch irgendwie ganz ohne Gegenleistung, also so egoistisch bin ich dann doch mittlerweile. Was ist ja deine? Oder soll ich was? Nein. Erzähl du von deiner komischsten Begegnung.
Eine komischste Begegnung?
Ja.
Aber hat man hier ja viel. Es ist schwer, sich jetzt zu entscheiden, was die komischste war. Ich hatte alles schon gehabt. Ah, doch, mir fällt was ein. Ja, meine Lieblingsheimweggeschichte. Mein Anwesen ist ja an einem großen Teich, an einem Park. Und das war morgens, das war nicht mehr nachts. Also es war schon hell im Sommer irgendwann. Und ich lief aus der Innenstadt nach Hause. Und der Teich, der hat im Sommer oder eigentlich auch das ganze Jahr fast über Kanadagänse.
Mhm.
Und die sind ja...
Das ist eine gute Story.
Und die sind ja immer hier bei mir im Garten, im Hof, essen da Pflanzen oder auch bei den Nachbarn natürlich auch. Also unsere Nachbarn sind natürlich weit weg, weil ich ein riesen Anwesen habe. Habe ich ja schon, ich muss ja die Lore aufrechterhalten, dass ich Superman bin oder Batman. Batman hat Wayne Manor, genau. Ich habe Tim Manor. Ja, jedenfalls lief ich dann aus der Stadt heim. Die Sonne war schon aufgegangen. Es war wahrscheinlich ein Sonntag, weil es war nichts los in der Stadt so um 6 Uhr morgens. Und wenn diese Gänse in der Stadt sind und dann snacken, dann gehen die halt auch immer nur zurück zum See. Und ich lief die Straße lang und hinter mir dann eben irgendwie so 50, 60 solcher Gänse. Und die sind wirklich mit mir zusammen nach Hause gelaufen. Das heißt, ich hatte halt so einen Weg, wie so ein Anführer, ne? Wirklich, die sind auch auf der Straße gelaufen. Da habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du, ich mach das jetzt auch. So, weil Autos halten ja für die immer an. Und dann bin ich mit denen gemeinsam hier zum Park gelaufen. Wir haben uns dann getrennt vorne am Eingang zum Park, weil ich musste nach rechts zu mir nach Hause und die mussten zum Park. Aber ja, da sind wir dann wirklich so als Crew zusammen nach Hause gelaufen. Und das war für mich ein sehr schöner Heimwegmoment, weil ich hatte mal einen anderen Heimweg. Da bin ich, ich hatte da irgendwie noch so mein Heimwegbier dabei. Also ich gerne mal, wenn man dann, also ich muss immer, wenn ich nach Hause komme, ich kann nicht sofort ins Bett gehen. Ich muss immer noch mal ganz kurz ankommen. Ja. Genau, wie, keine Ahnung, Kopfhörer auf, ein Liedchen hören und trinkt man dann noch ein Glas Wasser, ein Glas Cola oder noch ein Bierchen, je nachdem, wie fertig man ist. Und da hatte ich eben eins auf dem Heimweg dabei, habe mich dann noch in den Park an der Bank gesetzt, an den Teich. Und es war ja, da war es noch dunkel, da war es nicht hell. Und irgendwann realisiere ich, dass am Teichrand komplett irgendwie so gefühlt so 200 so Gänse standen und mich anstarrten, die ich halt so im Dunkeln erst nicht gesehen habe. Ich dann merkte, die stehen da alle am Rand. Also okay, das ist so dann, ne, dass die gleich auf mich zukommen und mich zerhacken. Aber wir sind Freunde geworden, wir sind jetzt eine Crew. Und deswegen auch Rest in Power, liebe Gans, die gestern vom Fuchs gerissen wurde.
Ich hab, nein, wirklich? Was?
Die klingen wirklich sehr traurig, wenn die... Ne, ich saß auf dem Balkon und ich hörte einfach nur so ein Kreischen. Ich dachte, ist das ein Mensch? So, nee, das klingt nach Gans.
Oh mein Gott.
Ja, Rest in Power.
Ja, okay.
Was auch sehr viel Power bringt, sind gute Snacks.
Erstens, Dublin hat eine der höchsten Pappdichten Europas. Im Großraum Dublin gibt es rund 750 bis 800 lizenzierte Pubs bei etwa 1,4 Millionen Einwohnern. Für viele Menschen liegt ein Pub nicht am Ziel des Abends, sondern auf dem Weg nach Hause.
Zweitens, ein irisches Pint ist größer als ein deutsches halbes. Mit 568 Millilitern ist das Pint größer als das 0,5 Liter Glas. Der Unterschied ist rechnerisch relevant, auch wenn er sich pro Getränk meist nicht deutlich anfühlt.
Drittens, One More Pint ist in irischen Pubs oft ein Abschiedssignal. In der irischen Pubkultur markiert die Floskel oft das Ablaufen des Abends, nicht dessen Eskalation. Genau deshalb ist dieses Pint häufig der letzte gemeinsame erinnerte Moment.
Viertens, The Brazen Head gilt als ältester Pub Irlands. Mit einem überlieferten Gründungsjahr von 1198 steht er exemplarisch dafür, wie tief der Pub als sozialer Ort in Dublins Geschichte verankert ist. Lange vor moderner Nachtkultur.
Fünftens. Die meisten vermissten Fälle klären sich schnell. Sichtbar bleiben die wenigen offenen. In Irland werden jährlich rund 10.000 bis 12.000 Personen als vermisst gemeldet. Über 99% tauchen wieder auf. Die ungeklärten Ausnahmen prägen jedoch die öffentliche Erinnerung.
Was bleibt also vom Last Pint? Keine Serie, kein Täter, kein verborgenes System. Was bleibt, ist ein Moment, der immer wieder erzählt wird, weil er greifbar ist. Ein letzter belegter Augenblick, an dem jemand noch Teil eines gemeinsamen Raumes war. Alles danach entzieht sich der Beobachtung, nicht aus Geheimnis, sondern aus Alltag. Dublin eignet sich für diese Geschichte nicht, weil hier mehr geschieht als anderswo, sondern weil Nähe, Bewegung und Sichtbarkeit hier eng beieinander liegen. Der Pub markiert das Ende des Gemeinsamen, der Heimweg beginnt im Privaten. In dieser Lücke entsteht Bedeutung, weil wir sie nicht füllen können. Das Last Pint erklärt kein Verschwinden, es erklärt unsere Art, mit offenen Enden umzugehen. Wir halten uns an dem fest, was wir noch benennen können, wenn alles andere unsicher wird. Orte bleiben, Wege verschwinden, Geschichten wachsen dort, wo Gewissheit endet. Vielleicht liegt genau darin das eigentliche Unbehagen dieser Erzählung. Nicht darin, dass Menschen verschwinden, sondern darin, dass es Momente gibt, nach denen niemand mehr sagen kann, was geschehen ist. Keine Bilder, keine Zeugen, kein Abschluss. Und so endet diese Geschichte nicht mit einer Lösung, sondern mit einer Grenze. Mit dem Wissen, dass das letzte Pint kein Schlüssel ist, sondern ein Marker. Der Punkt, an dem Sichtbarkeit aufhört und Erinnerung beginnt. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt beschwipst.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkel.
Und Radio aus.